RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung erreichen heute ihren Höhepunkt. Bundesweit sind mehr als 110 Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Vom Netzwerk Friedenskooperative hieß es, in diesem Jahr richte man sich vor allem an die neue Regierung. Deutschland müsse friedensfähig werden, nicht kriegstüchtig. In Berlin zieht der Ostermarsch durch Kreuzberg. Am Nachmittag sind auch Aktionen in Brandenburg an der Havel und in Strausberg geplant. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben in Jerusalem die Osterfeierlichkeiten begonnen. Den Auftakt machte die lateinische Liturgie in der Grabeskirche. Aus Jerusalem, Jan-Christoph Kitzler.
In diesem Jahr feiern die 13 in Jerusalem vertretenen christlichen Konfessionen erstmals seit 8 Jahren wieder zur gleichen Zeit Ostern. Obwohl beispielsweise die Feierlichkeiten der orthodoxen Christen einem anderen Kalender folgen, fallen in diesem Jahr die Feierlichkeiten zusammen. Deshalb ist in den Straßen von Jerusalem und an den heiligen Städten mehr los als im letzten Jahr. Viele Pilger aus dem Ausland sind aber den Feierlichkeiten angesichts des Kriegs im Gazastreifen und der Sicherheitslage ferngeblieben.
Der Autobauer VW verhandelt mit der US-Regierung über die Importzölle. Konzernchef Blum hat dabei in Aussicht gestellt, eine Produktion von Audi-Modellen in den USA aufzubauen. Das sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ziel der Zölle von US-Präsident Trump ist, dass mehr Unternehmen in den USA produzieren und dadurch Jobs entstehen. Experten sagen aber, dass es Jahre dauern würde, Fabriken zu bauen. CSU-Chef Söder hat sich in der Debatte über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine hinter CDU-Chef Merz gestellt. Der bayerische Ministerpräsident sagte der Augsburger Allgemeinen, es sei Sache des neuen Kanzlers, das zu entscheiden. Allerdings brauche Deutschland auch so viele Taurus wie möglich für sich selbst. Der designierte Kanzler Merz hatte vor gut einer Woche in Aussicht gestellt, die Waffe an die Ukraine zu liefern. Vertreter der SPD kritisierten den Vorstoß. Der oberste Gerichtshof der USA hat die Abschiebung angeblicher venezolanischer Bandenmitglieder durch die US-Regierung ausgesetzt. Präsident Trump hatte sich auf ein Gesetz aus dem 18. Jahrhundert bezogen, um die Migranten nach Südamerika abzuschieben. Menschenrechtsanwälte hatten einen Eilantrag gestellt, um die Abschiebung aus einem Gefängnis in Texas zu stoppen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viele Wolken, nur wenige Aufhellungen und gelegentlich gibt es Regen. Zurzeit in Berlin-Pankow 10 Grad und in Jüterbock im Fläming 8. Morgen am Ostersonntag nach Nebelauflösung längerer Sonnenschein und trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 13.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Martin Spiller. Einen guten Karsamstag ist heute. Die bunten Eier gibt's hierzulande erst morgen, aber die christlichen Feiertage auf der ganzen Welt, die haben längst begonnen. Die Prozession gestern Abend, also am Karfreitag etwa. Millionen Christen weltweit feiern dieser Tage Ostern, auch und vor allem in Jerusalem, trotz des Krieges im nahegelegenen Gazastreifen. Einzelheiten von Jan-Christoph Kitzler.
Die Auferstehungsfeiern haben in Jerusalem schon am frühen Morgen begonnen. Der lateinische Patriarch als höchster Vertreter der katholischen Christen im Heiligen Land nahm bei der Ostermesse in der Grabeskirche auch Bezug auf die aktuelle Lage. Alles heute scheine von Tod und Versagen zu handeln, sagte Kardinal Pizzaballa, auch mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen. Aber Ostern sei eine Botschaft des Lebens, des Vertrauens und der Liebe. Am Mittag fand dann einer der Höhepunkte der orthodoxen Osterfeierlichkeiten statt, die Zeremonie des Heiligen Feuers, bei dem das Licht symbolisch in die Welt getragen wird. Viele, vor allem palästinensische Christen, wollten daran teilnehmen, aber viele kamen noch nicht einmal in die Altstadt von Jerusalem. Nach Polizeiangaben wurden sie aus Sicherheitsgründen ferngehalten, um große Menschenaufläufe zu verhindern. In diesem Jahr feiern die 13 in Jerusalem vertretenen christlichen Konfessionen erstmals seit 8 Jahren wieder zur gleichen Zeit Ostern. Obwohl beispielsweise die Feierlichkeiten der orthodoxen Christen einem anderen Kalender folgen, fallen in diesem Jahr die Feierlichkeiten zusammen. Deshalb ist in den Straßen von Jerusalem und an den heiligen Städten mehr los als im letzten Jahr. Viele Pilger aus dem Ausland sind aber den Feierlichkeiten angesichts des Kriegs im Gazastreifen und der Sicherheitslage ferngeblieben.
In Jerusalem begannen Katholiken schon am frühen Morgen mit den Feiern. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtete. Viele Traditionen gibt es rund um das Osterfest. Eine ganz andere sind Friedensdemonstrationen. Und die können ja derzeit über einen Mangel an Themen nicht klagen. In Deutschland, auch in Berlin und Brandenburg, hat ein Netzwerk Friedenskooperative zu den traditionellen Ostermärschen aufgerufen. Gefordert werden unter anderem Friedensinitiativen für die Ukraine. Wir haben heute Morgen im RBB 24 Inforadio mit der Theologin und ehemaligen evangelischen Bischöfin in Hannover, Margot Käßmann, gesprochen. Die hat sich dabei erneut gegen Waffenlieferungen für die Ukraine und für eine Friedenslösung per Diplomatie ausgesprochen.
Nun, ich denke, es ist gar nicht genug Diplomatie eingesetzt worden bis jetzt. Und wir müssen doch alle sagen, dieses Sterben in der Ukraine, das jetzt seit mehr als 3 Jahren stattfindet, da muss doch das Ziel sein, es so schnell wie möglich zu beenden. Es ist jetzt leider durch Herrn Trump ein bisschen Bewegung reingekommen. Aber ich finde, gerade die Europäer müssten Druck auf China ausüben, damit China Druck auf Russland ausübt, damit die Kämpfe ein Ende finden und dass nur Aufrüstung und noch mehr Milliarden in Rüstung die Antwort sind. Also das ist mir zu wenig,
sagt Margot Käßmann. Ein bisschen was passiert ja gerade in Sachen Diplomatie. In Paris saßen diese Woche Vertreter einer europäischen Koalition der Willigen und Vertreter der Ukraine gemeinsam mit US-Außenminister Rubio am Tisch, auch um mit der US-Regierung eine gemeinsame Linie zu finden. Andererseits haben Rubio und nach ihm auch US-Präsident Trump angedeutet, die USA könnten ihre Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine einstellen. Wie bewertet nun Margot Käßmann Trumps Vermittlungsbemühungen?
Also ich will nur sagen, ich hätte mir gewünscht, dass es von Europa ausgeht und nicht von Trump. Wenn Trump das erreicht, soll es mir recht sein. Aber ich hätte mir gewünscht, dass die Europäer viel früher aktiv sind und ein gerechter Frieden hieße, dass die Menschen mit der Friedenslösung leben können. Ich habe ja immer gesagt, Frieden ist natürlich gerade für uns als Christen wesentlich mehr als nur das Schweigen von Waffen, sondern dass Völker und Menschen miteinander in Versöhnung leben können, dass jeder Mensch in Frieden leben kann auf dieser Welt. Und ich gerade denke, gerade wir Deutschen haben erlebt, was das heißen kann, nachdem wir ganz Europa mit 2 brutalen Kriegen überzogen haben, dass es Jahrzehnte gedauert hat, aber möglich war, dass es Frieden und Versöhnung zwischen den Völkern wieder gibt. Und das müssen wir doch als Hoffnung aufrechterhalten.
Ja, setzt aber natürlich voraus, dass das auch alle wollen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte nach Russlands jüngsten Luftangriffen, diese würden zeigen, dass Putin gar keine Friedensverhandlungen wolle. Margot Käßmann teilt diese Einschätzung nicht.
Ich denke nicht, dass sie ihm völlig egal sind, weil das sehen wir ja auch. Er wünscht sich internationale Aufmerksamkeit, freut sich, sobald er sie bekommt. Und ich denke, das kann sehr gut genutzt werden. Und im Übrigen müssen wir immer wieder sagen, das Ziel kann ja jetzt nicht sein, dass die Ukraine so aufgerüstet wird, dass sie auch ordentlich viele Zivilisten in Russland treffen kann, sondern das Ziel muss Frieden sein.
Das war Margot Käßmann, Autorin und ehemalige evangelische Bischöfin. Wir haben heute aus Anlass der Ostermärsche mit ihr im RBB 24 Inforadio gesprochen. Ja, dann schauen wir mal in die Ukraine, zu den Menschen dort. Es ist bereits das 4. Osterfest im Zeichen des Krieges. Wie muss man sich das vorstellen? Unsere Korrespondentin Maria Fedorova hat Eindrücke gesammelt.
Ein Vormittag am Hauptbahnhof von Kiew. Die Ankommenden ziehen ihre Koffer vorbei an einem Paar. Mutter und Tochter eng umschlungen, mitten auf dem Gleis. Olena Gudina reicht ihrer Tochter Anna einen kleinen Strauß Frühlingsblumen. Das erste Wiedersehen seit langem. Anna ist mit dem Zug gekommen, zu Besuch über die Osterfeiertage. Einerseits sehne ich mich nach der Zeit vor dem Krieg. Aber jedes Mal, wenn ich zurückkehre, wird mir klar, mein Zuhause ist nicht mehr dasselbe. Es hat sich für immer verändert. Anna ist in die Niederlande gezogen. Eine schwere, aber auch bewusste Entscheidung, sagt ihre Mutter Olena. Wir haben die Besatzung erlebt, furchtbare Dinge gesehen. Unsere Tochter ist dann ins Ausland gegangen. Es ist schwer, sie nicht mehr bei uns zu haben. Und genauso schwer, jeden Tag die Nachrichten zu öffnen und zu lesen, welche Städte wieder beschossen wurden. Ostern in Kiew. Einige reisen heim für ein paar Tage, für ein bisschen Nähe. Andere sind geblieben, die ganze Zeit. Ein paar Kilometer weiter im Stadtteil Podil. Graffiti auf alten Backsteinwänden, ehemalige Fabriken, Galerien, kleine Kaffeeröstereien. Das Viertel wirkt wach, leichtfüßig, zumindest bis Mitternacht. Dann beginnt in der Hauptstadt die Sperrstunde. Hier hat Veronika Kostenko ihr Café eröffnet. Mitten im Krieg, ein Jahr nach dem ersten Angriff. Podil sprudelt und ich glaube, es wird nie aufhören. Dieses Viertel, es ist die Quintessenz von all dem, was die Hauptstadt ausmacht. Als wir aufgemacht haben, war die Straße fast leer. Jetzt reiht sich Laden an Laden, entstanden mitten im Krieg. Was gerade mit uns passiert, dieser Krieg, dieses Leben, ich glaube, das kann man mit nichts vergleichen. Ihre Freundin Tatjana Sirizinova versucht, das in Worte zu fassen. Dieses Doppelleben der Stadt, irgendwo zwischen Luftalarm und Osterbrunch, in einem schönen Café. Ich spüre diese Lust zu leben, weil der Krieg uns den morgigen Tag genommen hat. Vielleicht gibt es morgen keinen Brunch. Ich bin Floristin und ja, manchmal frage ich mich, sind Blumen in dieser Zeit überhaupt angebracht, wenn Menschen sterben? Aber dann sage ich mir, genau deshalb, wenn uns nur der Krieg bleibt, vergessen wir, wofür wir überhaupt leben. Diese Osterfeiertage bringen etwas Alltägliches zum Vorschein und gleichzeitig etwas zutiefst Ambivalentes. Für Olena Gudina, die ihrer Tochter am Bahnhof von Kiew in die Arme schließt, sind sie jetzt auch eine Erinnerung an das, was fehlt. Ich mag Ostern. Es ist ein schöner Feiertag. Und jetzt, wo meine Tochter da ist, fühlt es sich an wie ein Wundertag, wie ein Traum. Natürlich wünsche ich mir, dass sie wieder bei uns leben könnte, hier in der Ukraine. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Im Moment können wir das Leben nur nehmen, wie es kommt.
Der Krieg hat Ostern als Tag der Freude genommen, die Lust zu leben, aber die ist den Menschen geblieben. Diese Erfahrung hat Maria Fedorova in Kiew gemacht. Tierfreunde müssen jetzt ganz tapfer sein. Tote Katze, platte Krähe, enthaupteter Fuchs, klingt eher wenig appetitlich. Ein Performance-Künstler in London ist aber überzeugt, wir sollten alle mehr Roadkill essen, also überfahrene Tiere. Er selbst schritt übrigens voran und ernährte sich 3 Jahre lang komplett von den pelzigen Opfern des Straßenverkehrs. Mit einer neuen Installation in Form eines voll funktionstüchtigen Restaurants will er nun in London auf die Vorteile aufmerksam machen. Diejenigen, die es überzeugt, die können dann auch sein neues Kochbuch kaufen.
Was hier so auf dem Grill brutzelt, ist kein gewöhnliches Barbecue. Aufgespießt wie Schaschlik schmoren Eichhörnchen über dem Feuer. Performance-Künstler Pjotr Davidchenko hat geladen und sein Roadkill-Menü kommt bei den neugierigen Besuchern an.
It's nice, it's got a very particular flavor, which is pleasant.
Sagt Toby Mott, ebenfalls Künstler. Die Nager hätten einen eigenen, aber angenehmen Geschmack. Nur viel dran sei nicht. Wie ein kleiner Hähnchenflügel habe es geschmeckt, findet Gina McLeod, die Eichhörnchen eigentlich ganz niedlich findet. Man betrachtet Eichhörnchen ja nicht als Essen. Also war es schon eine etwas komische Erfahrung. Ich habe gehört, es wird auch Katze angeboten. Das könnte ich nicht, weil ich zu Hause welche halte. Das verstehe ich auch nicht, wie man das essen kann. Und genau dieses Störgefühl will Künstler Davidchenko wohl erreichen mit seiner Ausstellung in einer Londoner Fabrikhalle mit voll funktionstüchtiger Küche. Serviert werden auch noch andere Opfer des Londoner Straßenverkehrs. Ein Stück Reh hat sogar Vegetarierin Amy Kingsmill probiert, denn es habe ja nicht sterben müssen, um gegessen zu werden.
It's really great to see somebody talking about kind of like meat consumption and giving people reconnecting with what they're doing and like how we can live with things more symbiotically. Yeah.
Es sei gut, sagt sie, dass der Künstler Fleischkonsum thematisiere und man hier versuche, symbiotischer mit seiner Umwelt zu leben. Vor dem Grillfest hat Künstler Davidchenko durch seinen Ausstellungsraum geführt, dort auch zu sehen die Kühltruhe. Darin alles, was er die letzten 3 Wochen gesammelt hat. Fasane mit blutigem Gefieder, darunter lugen ein Dachs hervor und zahlreiche Krähen.
Crows, because there's quite a few crows in London.
Frühmorgens sucht der 39-Jährige an viel befahrenen Straßen. Manchmal rufen auch Freunde an, wenn sie Kadaver finden.
You look for eyes, like the kind of the
Man achtet auf die Augen, den Geruch und das Fell. Wenn das Tier aufgebläht ist, ist, ist es nicht mehr gut.
Drei
Jahre lang hat Davidchenko nichts anderes als diese überfahrenen Tiere gegessen. Einmal eine Nachbarskatze, ein anderes Mal einen Pitbull. Mit seiner Kunst, sagt der 39-Jährige, sei er aus dem kapitalistischen System ausgetreten.
I exited the capitalist system by means of creating an alternative one. In this system, I not spending one euro, I only survive by eating the roadkill.
Doch aus seiner Sicht gibt es noch andere, praktische Argumente, warum die Roadkill-Cuisine der Massentierhaltung vorzuziehen sei.
It's in my opinion, is the most healthy meat you can find, actually.
Ich finde, es ist das gesündeste Fleisch überhaupt. Das sind wilde Tiere, die ein glückliches, freies Leben gelebt haben. Sie sterben so schnell, dass sie gar keine Zeit haben, Stresshormone auszuschütten. Nun hat der Künstler auch ein Rezeptbuch rausgebracht, der Titel Deathbook, Buch des Todes. Die nächste Ausstellung ist in Paris, doch das reicht Davidchenko noch nicht. Sein großer Traum, noch mehr Pop-up-Restaurants, so wie hier in London, und immer mehr Roadkill à la carte.
Roadkill à la carte, so nennt man das heute, geschmackssicher. Ein Beitrag von London-Korrespondentin Franziska Hoppen. Mahlzeit. Vom Kulinarischen zum Sportlichen und damit zu Lars Becker.
RBB 24 Inforadio Sport.
Drei Spiele in Serie hat Energie Cottbus zuletzt in der dritten Liga verloren. Bei 1860 München zu Hause gegen Essen und bei der zweiten Mannschaft von Dortmund alles keine Spitzenteams. Im Gegenteil, und durch diese Niederlagen hat sich Energie die herausragende Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga kaputt gemacht. Ist vor dem heutigen Heimspiel gegen Viktoria Köln auf Rang 4 abgerutscht. Was, Andreas Friebel, passt nicht oder nicht mehr in der Lausitz?
Ja, ich glaube, die Gegner haben inzwischen den FC Energie auch ein Stück weit entschlüsselt. Zum anderen ist diese lange Saison mit dem intensiven Fußball auch für die Cottbusser ja zu einer Kraftfrage geworden. Und dann ist mit jeder Niederlage natürlich auch so ein bisschen das Selbstvertrauen gesunken. Und dann fallen die Bälle nicht mehr rein wie noch im Herbst oder Winter. Und das Glück, muss ich sagen, ist auch ein bisschen weg. Man hatte ja im vergangenen Jahr in der Hinrunde wirklich manches Spiel gewonnen durch Torwartpatzer oder andere Böcke. Und die schießt Cottbus jetzt selbst zuletzt zweimal. Und dann hat man den Weg eben geebnet für die andere Mannschaft. Ja, und das muss man irgendwie alles loswerden, wenn man tatsächlich im Schlusssport der Liga nochmal vorne mitmischen will.
Der Trainer Klaus-Dieter Wollitz hat vor dieser Partie gegen Viktoria Köln im Stadion der Freundschaft von der letzten Chance gesprochen. Siehst du es genauso?
Ja, ich meine, wir können ja alle rechnen und der Trainer natürlich erst recht. Es ist zwar nur ein Punkt, der Energie Cottbus im Moment fehlt auf Platz 3. Aber es sind schon 4 auf Arminia Bielefeld, auf den zweiten. Und das aufzuholen wird echt schwer. Die Bielefelder haben einen guten Lauf. Zudem geht die Saison langsam dem Ende entgegen. Mit heute sind es noch 5 Partien. Hochgerechnet denke ich, müsste Cottbus 4 davon gewinnen, um direkt aufzusteigen. Also das wird schon schwer. Möglichkeit ist da, aber du musst jetzt irgendwann den Bock umstoßen. Nächste Woche ist dann Unterhaching dran. Also sie brauchen ein Stück weit Selbstvertrauen. Sie brauchen den Dreier. Ansonsten ist tatsächlich diese tolle Saison am Ende dann doch sehr eingetrübt.
Unterhaching, das abgeschlagene Schlusslicht. Glauben denn die Energiefans noch an ihr Team? Oder anders gefragt, wie intensiv ist heute der Support?
Der Support ist intensiv, nicht nur weil gerade die Stadionanlage aufgedreht wurde, sondern auch was die Zuschauerzahlen angeht. Man rechnet mit gut 13.000 Zuschauern, das ist sogar ein Stückchen über dem Schnitt in dieser Saison. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, wie das hier so vor 2 Jahren angefangen hat, als Wollitz alles zusammenzog und zum großen Sturm Richtung dritte Liga blies. Also die Fans sind da und die werden auch heute noch mal Gas geben. Die wollen natürlich auch gern in die zweite Liga und mal schauen, was die Hertha so treibt oder der FC Schalke. Und dann geben sie halt auch Gas. Aber ob das dann reicht, wir werden sehen.
Vielen Dank, Andreas Friebel. 14 Uhr geht's los in der Lausitz Energie Cottbus nach 3 Niederlagen zu Hause gegen Viktoria Köln. Seit 13.30 Uhr laufen die 3 Samstagmittagsspiele der zweiten Liga. 2 direkte Duelle zwischen Aufstiegsaspiranten. Der dritte, tatsächlich Elversberg, spielt gegen den 4. Düsseldorf. Da steht's 0-0. Nürnberg führt gegen Paderborn mit 1-0. Außerdem ist mit Kaiserslautern ein weiterer Kandidat bei der abstiegsgefährdeten Eintracht in Braunschweig gefordert. Auch da keine Tore. 0-0. 20.30 Uhr, Traditionsduell Schalke-Hamburg. Morgen 13.30 Uhr, Hertha BSC gefordert beim vorletzten Ulm. Der Sport mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Wie es um die deutsch-französische Freundschaft steht, ist wohl an nur wenigen Orten so konkret zu spüren wie in einem kleinen pfälzisch-elsässischen Dorf. Der Ort mit knapp 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt direkt an, oder besser gesagt auf, der Grenze zu Frankreich. Nur ein kleiner Fluss trennt das deutsche Scheibenhardt mit DT am Ende vom französischen Scheibenor, nur mit D. Wie sind die Geschichten der Menschen auf beiden Seiten der Grenze miteinander verwoben? Darüber hat SWR-Reporterin Tanja Kohler bei einem Rundgang im Ort mit Menschen in beiden Ländern gesprochen.
Eine Brücke mit blauem Geländer, kaum 20 Meter lang, über das kleine Flüsschen Lauter. Ich stehe in der Mitte und drehte einen Schritt nach links. Dann bin ich in Deutschland, im rheinland-pfälzischen Dorf Scheibenhardt. Drehte ich auf der Brücke einen Schritt nach rechts, bin ich in Frankreich, im französischen Teil des Dorfes. Und da heißt das dann so.
Scheibenach.
Oder auf Elsässisch.
Scheibert.
Ich treffe eine Passantin auf der Brücke. Dass sie gerade eine Landesgrenze überschritten hat, ist ihr überhaupt nicht bewusst.
Für mich existiert die Grenze eigentlich gar nicht mehr. Die letzten Tage stand mal die Polizei zum Kontrollieren. Aber im Großen und Ganzen, man fährt durch und verschwindet eigentlich kaum mehr einen Gedanken an eine Grenze.
Eine andere Spaziergängerin ist auf der Brücke auf dem Weg von Frankreich nach Deutschland. Einfach mal so das Land zu wechseln, ist für sie immer eine kleine Abwechslung, so ein bisschen wie Urlaub. Direkt am Ende der Brücke auf deutscher Seite ist die Bäckerei Schneider, oder besser Schneider, denn der Besitzer ist ein Franzose.
Bonjour.
Verkäuferin Manon Alombert ist gerade dabei, für ein älteres Ehepaar an den Bistrotischen einen Frühstücksteller zuzubereiten. In sehr deutschem Stil.
Wursteller, Käseteller, voilà.
Schinken, Salami oder Emmentaler schon am frühen Morgen, das wäre für den französischen Magen etwas heftig. Deswegen gibt's auch französisches Frühstück mit Baguette, Butter, Marmelade, Croissants oder Brioche.
On peut avoir des petits déjeuners français, donc maintenant juste pain, beurre, confiture ou viennoiserie.
Die deutschen Kunden mögen besonders die so richtig original französischen Backwaren, sei es Baguette oder Éclair au Chocolat, eine Art Windbeutel mit Schokofüllung.
Das gibt's nur hier, das Éclair.
Die Baguette schmeckt anders wie in Deutschland, ist dünner und hat nicht so viel Füllung, ne?
Auf der anderen Seite der Brücke, also in Frankreich, kommt mir Mireille Moog entgegen. Sie wohnt schon ihr ganzes Leben lang in dem deutsch-französischen Dorf.
Ich bin seit Geburt hier, wohne 50 Meter von der deutschen Grenze weg. So bin ich groß geworden.
Mireille ist Französin, aber perfekt zweisprachig. Sie wohnt hier mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen auf der französischen Seite. Allerdings pendelt sie wie viele im Elsass täglich über die Grenze nach Deutschland. Sie arbeitet bei einem Schrotthändler in Karlsruhe.
Das ist ein Muss hier, weil es gibt nicht so viel Arbeit. Die meisten, die gehen nach Deutschland zum Arbeiten und es ist eigentlich mehr Industrie in Deutschland. Das sind halt die größeren Firmen, Mercedes, Michelin und so.
Zu uns gesellt sich Nicole Moog. Auch sie wohnt seit frühester Kindheit im französischen Scheibenhardt. Sie erinnert sich noch gut an die Zeit vor dem Schengen-Abkommen, als sie jedes Mal, wenn sie in den deutschen Teil von Scheibenhardt wollte, an der Brücke ihren Pass vorzeigen musste.
Da war deutscher Zellner und ein Douanier Français. Wenn man was zu verzollen hat, wenn sie was gefunden haben und man hat es nicht deklariert, man muss eine Strafe bezahlen.
Wenn ich so durch die beiden Ortsteile spaziere, fällt auf, es gibt zwar eine deutsche und eine französische Kirche, aber nur ein Rathaus im französischen Teil. Der deutsche Ortsbürgermeister Thomas Ehl ist hauptberuflich Steuerberater und hat in Scheibenhardt kein eigenes Büro. Auch wenn der Ort geografisch völlig zusammengewachsen ist, macht in der Kommunalpolitik jeder sein eigenes Ding, erklärt mir Thomas Ehl.
Das fängt an bei der Verwaltung. Sie sind anders organisiert, sie haben ein anderes Kindergartensystem, ein anderes Schulsystem. Und da gibt es eigentlich kaum Überschneidungen, immer nur, wenn es irgendwelche Aktionen über die Grenze gibt. Es gibt ein Novum oder, denke ich, fast ein Einzelmerkmal hier, dass zum Beispiel unser Abwasser hier nach Frankreich geleitet wird. Es gibt eine ganz neue Aufbereitungsanlage in Niederlauterbach, die betreiben Frankreich und wir mit oder sind mit beteiligt, die Verbandsgemeinde und dann auch Scheibenhardt. Das ist eine Besonderheit.
Trotzdem ist Thomas Ehl natürlich in regelmäßigem Kontakt mit seinem französischen Pendant Gérard Elfrich. Viele aktuelle politische Probleme gibt es dies und jenseits des Flüsschens Lauter.
Wir sehen immer mal wieder, dass die Tendenzen ja doch gleich sind in Frankreich und in Deutschland. Die Rechten gewinnen an Einfluss und auch an Zuspruch und da sind wir uns einig, dass wir das eigentlich so nicht akzeptieren wollen und auch nicht weiter unterstützen wollen.
Auffällig beim Vergleich der beiden Ortsteile ist auch, die Deutschen haben nicht nur kein Rathaus, sondern auch keine eigene Grundschule. Dafür die Kita Sonnenschein. Ein paar hundert Meter entfernt auf der französischen Seite gibt es eine École Maternelle, eine Vorschule für Kinder von 3 bis 6 Jahren und eine Crèche für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Ich treffe 2 Erzieherinnen, die mit den Kindern im Leiterwagen einen kleinen Spaziergang durch den Ort machen. Sie versuchen, 3 Sprachen mit den Kindern zu sprechen. Französisch, Deutsch und Elsässisch.
Was haben wir denn Gasse heute?
Nix.
Poulet haben wir Gasse?
Und was noch?
Nix. Schut Bruxelles. Haben wir noch Gasse? Was haben wir gegessen heute, Charlotte?
Nudeln.
Nudeln.
Woher?
Und Hähnchen. J'ai mangé des pâtes. Du poulet.
2- bzw. 3-Sprachigkeit wird in den beiden Scheiben Harz großgeschrieben. Wobei Mireille Moog meint, dass die Franzosen da ein bisschen bemühter sind.
Sie würde jetzt sagen, ohne jetzt angeben zu wollen, dass die Franzosen eher Deutsch sprechen als die Deutschen Französisch. Ich habe selber 2 Söhne. Der eine spricht perfekt Deutsch und der andere will nicht. Also der ist jetzt 14 und der fängt jetzt langsam an zu merken, dass man es vielleicht doch braucht. Aber bisher hat er sich immer ein bisschen geweigert.
Birgit Ehl, die Frau von Bürgermeister Thomas Ehl, bestätigt das. Obwohl auch sie immer versucht, mit ihren Nachbarn auf Französisch zu parlieren.
Ich habe Französisch schon ganz, ganz früh in der Schule gelernt. Also ich verstehe viele Sachen auch. Habe auch mit den Kindern noch mal ein bisschen Französisch gelernt. Aber natürlich nicht, ich kann mich durchschlagen, sagen wir mal so. Ich kann einkaufen in Französisch in Frankreich und ja, aber nicht perfekt, natürlich lange nicht.
Auch wenn wahrscheinlich nirgendwo sonst Deutschland und Frankreich so miteinander verwoben sind wie hier in Scheibenhardt, manche würden sich schon noch ein bisschen mehr miteinander wünschen, sagt Mireille Moog.
Weil es sind viele Leute reingezogen. Vorher hat jeder jeden gekannt und das ist nicht mehr der Fall. Also die Leute, die wohnen hier und jeder ist aber mehr für sich, weil jeder geht halt arbeiten. Das ist nicht mehr wie früher. Früher waren die Mütter waren meistens daheim. Die Väter sind arbeiten gegangen, die Mütter waren daheim und die Kinder haben draußen gespielt. Und heute ist alles PlayStation, alle gehen arbeiten und ja.
Mireille, deren Familie seit Generationen in Scheibenhardt lebt, erinnert sich, dass die Einwohner der beiden Orte früher viel mehr miteinander verbandelt waren.
Sagen wir, ganz früher war es ja so, dass man von der anderen Seite die Leute hier geheiratet hat, ins Gegenteil. Also meine Oma, die war auch von Deutsch Scheibenhardt, mein Opa war von Französisch Scheibenhardt. Meine Eltern haben hier in Frankreich gewohnt, meine Großeltern auch.
Wolfgang Weiß, der mit seinem Fahrrad unterwegs ist zu seinem Haus im deutschen Scheibenhardt, findet, dass es auch heute noch viel grenzüberschreitende Kontakte gibt. In so einem deutsch-französischen Dorf zu wohnen, ist für ihn schon etwas Besonderes.
Ich bin sehr zufrieden, gell? Sehr gute Nachbarschaft, alles. Ich bin per Zufall vor 16 Jahren hier gelandet. Ich bin gebürtig von Speyer und habe meine Frau da kennengelernt. Naja, wie es halt so ist, irgendwann geblieben und dann habe ich politisches Asyl gekriegt.
Und außerdem, gefeiert wird seit vielen Jahrzehnten gemeinsam beim traditionellen Brückenfest Anfang Juni. Da laufen jetzt schon die Vorbereitungen, wie Bürgermeister Thomas Ehl erklärt.
Dieses Fest bedarf dann schon der Abstimmung, denn die Franzosen machen schon anderes Essen. Es wird Käse, viel Käse angeboten, Käseplatte und so weiter. Und bei uns sind dann die typischen Pfälzer Gerichte mit Bratwurst und so weiter. In allem unterscheiden wir uns nicht, das ist im Bier trinken. Ich glaube, auch das ganze Elsass trinkt ganz gerne Bier. Die Pfälzer natürlich auch ihren Schorle, aber auch da, denke ich, gibt es viele Gemeinsamkeiten.
Deutsch-französisches Bier trinken, also direkt auf der Grenze. Das gibt es so wohl nur hier in Scheibenhardt.
Ein Dorf, 2 Nationen. Tanja Köhler war im deutsch-französischen Scheibenhardt unterwegs.
Werbung.
Schokolade.
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 Schokolade war Felicitas.
Willkommen im Felicitas Schokoladenland. Felicitasschokolade.de.
Frühaufsteher oder Nachteule? Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest. Bei uns finden Sie genau die Küche, die in Ihr Leben passt.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Beratung vereinbaren. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Die Beste unter der Sonne, die Beste
Schatz,
unter der Sonne.
Schatz, natürlich bist du für mich die Beste unter der Sonne.
Das meine ich ja gar nicht. Oh. Morgen kommt doch unsere neue Makilux Designmarkise. Weißt schon, die mit den vielen Designpreisen. Ach, ich freue mich so. Die Beste unter der Sonne.
Makilux Designmarkisen made in Germany. Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Fachpartner auf makilux.com. Makilux, die Beste unter der Sonne für den schönsten Schatten der Welt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit einer Falschfahrermeldung. Achtung, Falschfahrer auf der A111 Berlin Dreieck Oranienburg. Zwischen Stolp und Hennigsdorf kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Richtungen äußerst rechts und überholen Sie nicht. Falschfahrer auf der A111 Berlin Dreieck Oranienburg zwischen Stolpe und Hennigsdorf.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13.30 Uhr. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung erreichen heute ihren Höhepunkt. Bundesweit sind mehr als 110 Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Vom Netzwerk Friedenskooperative hieß es, in diesem Jahr richte man sich vor allem an die neue Regierung. Deutschland müsse friedensfähig werden, nicht kriegstüchtig. In Berlin zieht der Ostermarsch durch Kreuzberg. Am Nachmittag sind auch Aktionen in Brandenburg an der Havel und in Strausberg geplant. In Rom hat die nächste Runde der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran begonnen. Ziel der Amerikaner ist ein neues Abkommen. In den letzten Tagen hat die US-Regierung widersprüchliche Signale gesendet. Christian Buttgereit.
Präsident Trump sagte, der Iran dürfe sich nicht atomar bewaffnen. Dagegen forderte der US-Sondergesandte Witkoff Teheran auf, die Urananreicherung auch für die zivile Nutzung einzustellen. Der iranische Außenminister Araghchi bezeichnete die Urananreicherung daraufhin als nicht verhandelbar. Nach Angaben der Internationalen Atomenergieorganisation verfügt der Iran über Uran mit einem Anreicherungsgrad von 60%. Bis zu atombombentauglichen 90% wäre es nach Einschätzung von Experten nur ein kleiner Schritt.
Die angedrohten US-Sonderzölle auf europäische Produkte wirken sich schon jetzt auf die Stimmung in den Kommunen in Deutschland aus. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages DEDI hat der Welt am Sonntag gesagt, dass Städte und Gemeinden in diesem Jahr mit weniger Gewerbesteuern rechnen würden als bislang geplant. Die Kommunen würden sich deshalb bei Investitionen wahrscheinlich erstmal zurückhalten. Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels Radke warnt vor einem Missbrauch bei der geplanten flexiblen Arbeitszeit. Nach Plänen von Union und SPD soll die tägliche Höchstarbeitszeit abgeschafft und durch eine wöchentliche ersetzt werden. Dem Tagesspiegel sagte Radke, Mitarbeitern dürfe kein 12-Stunden-Tag abverlangt werden, wenn dies gegen ihren Willen geschehe. Grundsätzlich halte er das Vorhaben aber für sinnvoll. Der Gewerkschaftsbund DGB lehnt die Pläne hingegen ab. Die USA wollen ihre in Syrien stationierten Truppen deutlich verkleinern. Wie das Pentagon mitgeteilt hat, soll mehr als die Hälfte der Soldaten abgezogen werden. Im Land sollen demnach weniger als 1.000 Soldaten bleiben. Die USA beteiligen sich seit 2014 an einer internationalen Koalition gegen die Dschihadisten-Miliz IS. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viele Wolken, nur wenige Aufhellungen und gelegentlich auch Regen. Zurzeit in Berlin-Dahlem 10 Grad und in Dahme-Mark 8. Morgen am Ostersonntag nach Nebelauflösung längerer Sonnenschein und es bleibt trocken bei 18 bis 23 Grad. Die Zeit 13.33 Uhr. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer Falschfahrermeldung. Falschfahrer auf der A111. Berlin, Dreieck, Oranienburg. Zwischen Stolp und Hennigsdorf kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Richtungen äußerst rechts und überholen Sie nicht.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Wer öfter am Leopoldplatz in Wedding unterwegs ist oder auf manchen U-Bahnhöfen Neuköllns, der kennt das. Menschen konsumieren Drogen vor den Augen aller anderen. Oft ist es Crack. Dabei gibt es Konsumräume in Berlin, in denen man das ganz unbeobachtet unter hygienisch besseren Bedingungen oder sagen wir in Würde machen darf. Ein Beispiel aus Zürich zeigt, das alles geht auch noch ganz anders. Helena Dehler mit einer Reportage darüber, wie Suchthilfe und Würde zusammengehen in Berlin und in Zürich.
Wo ruft man an, wenn man sagt, ich hätte gerne Heroin für mehrere hundert Menschen? Wie macht man das?
Da musste man bei der Gesundheitsbehörde, der UNO, nachfragen, wo Heroin hergestellt wird, weil Heroin ist ja auch ein Medikament. Also wir durften ja nicht auf dem Schwarzmarkt einkaufen gehen, oder? Das war wirklich ein bisschen crazy.
Y-Kollektiv, der Podcast. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
Zürich, eine der reichsten Städte der Welt. Die Straßen sind sauber. Im See kann man
RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer Entwarnung. Entwarnung für die A111 Berlin-Dreieck Oranienburg. Zwischen Stolpe und Hennigsdorf kein Falschfahrer mehr unterwegs.
Zürich, eine der reichsten Städte der Welt. Die Straßen sind sauber, im See kann man im klaren Wasser schwimmen. Alles kostet wahnsinnig viel, alle verdienen aber auch wahnsinnig viel. Was viele nicht auf dem Schirm haben, in Zürich gab's auch mal das.
Der ganze Platz war übersät von Elend, kann man eigentlich sagen. Menschen, Schmutz, kaputte Spritzen, also das ist kaum mehr vorstellbar. Und ich habe einfach gesagt, so, das geht nicht mehr. Also es war wirklich Krieg.
Das war Zürich Ende 80er, Anfang 90er. Hunderte, später tausende Abhängige spritzten sich Heroin in einem kleinen Park am Zürcher Hauptbahnhof. Die offene Drogenszene wird zum Medienspektakel. Sogar die New York Times berichtet 1990 über das Elend im Needlepark. Einer, der dabei war, Hoshi.
Früher hat man jedem angesehen, wenn er ein Konsument war. Dreckige Kleider, Blut verschmiert und alles.
Doch dann ändert sich durch eine etwas irre und mutige drogenpolitische Entscheidung alles. Bis heute. Ich bin 1987 in Zürich geboren und war zu jung, um etwas von der offenen Drogenszene mitzukriegen. Seit 15 Jahren lebe ich in Berlin und sehe hier das, was ich aus Erzählungen und Bildern meiner Heimatstadt kenne. Menschen, die auf offener Straße konsumieren, high in Parks oder U-Bahnhöfen liegen. Ich bin Helena Dehler, Reporterin beim Y-Kollektiv und frage mich, wie hat die Schweiz ihr Drogenproblem gelöst? Und warum klappt es in Deutschland nicht? Dass es in Zürich eine so heftige offene Drogenszene gegeben hat, wirkt auf mich heute surreal. Denn mittlerweile ist alles anders. Was hat sich geändert? Wo sind die ganzen Drogenabhängigen von damals hin? Mein Vater erinnert sich gut an die Zeit. Ich rufe ihn an und er hat direkt einen Tipp, mit wem ich sprechen sollte.
Was mir aber spontan hinkommt, das ist die Vorsteherin vom damaligen Sozialdepartement, Monika Stocker, wo zusammen mit dem Kanton die Strategie aufgebaut hat.
Monika Stocker also. Sie war damals Politikerin und hat krasse Dinge entschieden. Als Treffpunkt hat sie den Platzspitzpark vorgeschlagen. Dieser liegt direkt an der Limmat, dem Fluss, der durch die Stadt fließt. Wir treffen uns an einem überdachten Pavillon in der Mitte. Monika Stocker nennt diesen Pavillon das ominöse Rondell. Dort sehe ich sie auf mich warten. Ich erkenne sie an ihren hellen, kurzen Haaren. Wir sind beide zu früh.
Haben wir nicht gerade schönste Wetter ausgesucht?
Nein. Das ist also das ominöse Rondell.
Das ist das ominöse Rondell. Also es ist der Treffpunkt gewesen. Mainstation, wenn man so will. Jetzt müssen wir auf Hochdeutsch umstellen. Ne?
Jetzt müssen wir auf Hochdeutsch umstellen, ja.
Ja, ist gut.
Dieser kleine Park mit dem ominösen Rondell wurde damals auch Needlepark genannt, wegen der vielen Spritzen, die rumlagen.
Der ganze Platz war übersät von Elend, kann man eigentlich sagen. Und diese Bilder habe ich natürlich noch im Kopf und auch den Gestank.
Bis zu 3000 Menschen pro Tag haben hier gedealt und konsumiert. Es gab Tage, da haben Rettungskräfte 25 Wiederbelebungen gemacht und alleine im Jahr 1991 starben hier 21 Menschen. Die Situation ist irgendwann auch für die nicht abhängigen ZürcherInnen unerträglich. Privatpersonen und Hilfswerke versuchen, die Abhängigen medizinisch mit dem Nötigsten zu versorgen, aber die Stadt ist überfordert. Dann entschließt man sich, da war Stocker noch nicht im Amt, für das Prinzip Vertreibung. Der Park wird von der Polizei geräumt.
Diese Brücke, wo wir jetzt stehen, war total abgesperrt. Mit Stacheldraht. Und es war unmöglich, von einer Seite der Limmat auf die andere zu kommen. Man hatte die Hoffnung, weniger Unruhe in die Suchtszene zu bringen. Aber auch das war hoffnungslos. Menschen lösen sich nicht in Luft auf.
Die Schließung des Nidelparks 1992 bringt nichts. Die Szene zieht nur ein paar hundert Meter weiter zum stillgelegten Bahnhof Letten. Dort eskaliert die Lage wieder. 3 Jahre geht das so weiter. Währenddessen wird Monika Stocker zur Stadträtin und Chefin für Soziales. Ihr Plan? Den Letten schließen, aber dieses Mal mit einer echten Lösung. Noch bevor die Polizei anrückt, entstehen offizielle Konsumräume, die Fixerstübli, eine Schweizer Erfindung aus Bern. Sie werden Teil eines umfassenden Hilfsnetzes mit Beratung und Wohnangeboten. Aber Stocker geht noch weiter.
Wir hatten die Verantwortung, ja. Und wir kamen dann mit der Idee, Heroin zu verschreiben und abzugeben. Das war revolutionär.
Ich lasse das einfach mal einen Moment sacken. Heroin verschrieben vom Staat.
Wo ruft man an, wenn man sagt, ich hätte gerne Heroin für mehrere hundert Menschen? Wie macht man das?
Da musste man bei der Gesundheitsbehörde, der UNO, nachfragen, wo Heroin hergestellt wird, weil Heroin ist ja auch ein Medikament. Und das war eine Fabrik in Frankreich und dort konnte man das bestellen, legal. Also wir durften ja nicht auf dem Schwarzmarkt einkaufen gehen, oder? Das war wirklich ein bisschen crazy.
Die kontrollierte Heroinabgabe gibt es heute noch. In der Regel kriegt man das Heroin bei einem Arzt. Das ist mittlerweile übrigens auch in anderen Ländern so, auch in Deutschland. Die Entscheidung von Stocker hat bei den gesamtschweizerischen Bundesbehörden, also dem Bund, für viel Beef gesorgt. Letztendlich haben die Kritiker dem Plan aber zugestimmt und dann wurde es richtig verrückt.
Wir mussten bis vor die UNO, Kontrollbehörde, weil das ist international verboten, Heroin. Und da gab es so Begegnungen, das war also für mich wie der besonderen Art. Da kamen so ältere Herren, Staatsanwälte, ehemalige, die haben den Stadtpräsidenten und mich zusammengeschissen, deutsch gesagt. Aber ich habe einfach gesagt, so jetzt, wir müssen handeln. Ich bin in einer Exekutive, das heißt, ich muss handeln, oder? Aber es hat dann doch dazu geführt, dass wir eine bestimmte Menge in Zürich bekamen. Und das hat so viel gebracht, weil plötzlich waren die drogensüchtigen Patienten.
In Zürich hat man damals in den 90ern also das Learning gemacht, alleinige Verdrängung ist total sinnlos. Man muss alternative Angebote bieten. Und das attraktivste Angebot für Schwerstsüchtige ist eben der Stoff. I wanna end me. Stockers Plan geht auf. Nach circa einem Jahr hat sich die Szene beruhigt und war kaum mehr auf der Straße sichtbar. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Bis heute. Aber wo sind die ganzen Menschen hin? What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go, 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 go? Der Konsum heute findet in Zürich ausschließlich in den sogenannten Kontakt- und Anlaufstellen statt, kurz K&As. 3 davon gibt es in der Stadt. Florian Mayer leitet sie.
Die Öffnungszeiten sind so gesetzt, dass sie eigentlich den ganzen Tag abdecken, von morgens 7:30 bis 21 Uhr am Abend, genau.
365 Tage im Jahr sind diese K&As geöffnet. Und das ist ein mega wichtiger Punkt.
Hallo zusammen.
Hallo. 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 Hallo.
Die K&A, in der wir ankommen, ist ein weißes Containerdorf mitten in der Stadt, umgeben von Grün. Am Eingang lächelt uns die Security an. Im Hof zwischen den Containern stehen Tische, ein Kicker. Die Stimmung ist überraschend gut. Florian stellt mir Hoshi vor. Er ist 59, sportlich, trägt Hoodie und Jeans. Er wirkt fit. Dass er seit über 40 Jahren harte Drogen nimmt, sehe ich ihm nicht sofort an. Beim Reden merken wir waren am selben Gymnasium in Zürich.
Aber nicht oben im weißen Schulhaus. War ich auch.
Echt?
Ja.
To be honest, ich habe während meiner Zeit am Gymnasium viel gekifft. Bei Hoshi war es, damals in den 70ern, aber schon Heroin. Wann hat das bei Ihnen angefangen mit dem Konsum?
Sehr jung, mit 12 Jahren. Also mein Freund, der hat gespritzt und so und ich wollte immer wissen, wie es ist. Und er hat immer gesagt, ja, probier es.
Er zeigt mir die K und A und erklärt mir, in welchem Raum man hier was genau machen darf.
Dort hinten kannst du spritzen. Hier kannst du schnupfen, rauchen. Ja, ist genial. Stadt Zürich macht was.
Hoshi und ich stehen gerade direkt vor dem sogenannten Inhalationsraum. Hier werden Drogen geraucht. 19 Plätze gibt es. 30 Minuten darf man drin sein. Eine Gruppe nach der anderen wird reingelassen. Und es wird eine Liste geführt. Man muss nämlich eine halbe Stunde Pause machen, bevor man wieder Crack oder Koks rauchen darf.
Alle, die auf der Liste sind, dürfen drinnen. Entra, Signora.
Hoshi war gerade im Inhalationsraum, kurz bevor wir uns getroffen haben. Ich bin mir irgendwie unsicher, wie high er ist. Was haben Sie heute hier konsumiert?
Kokain. Ja, ich rauche es. Spritzen habe ich auch gemacht, aber wenn mein Körper möchte spritzen, dann verschwinden alle Venen, die ziehen sich zurück. Bin ich froh, sonst wäre ich schon lange tot, ganz ehrlich.
Hoshi bekommt hier alles. Essen, Trinken, einen Platz zum Ausruhen und er ist hier safe, weil medizinisches Personal sorgt dafür, dass niemand an einer Überdosis stirbt. Draußen gilt seit der Schließung des Lettens eine Null-Toleranz-Politik. Polizei und SIP, das ist so eine Art freundliches Schweizer Ordnungsamt, unterbinden jeden Konsum sofort. Die KonsumentInnen beschaffen sich ihren Stoff trotzdem meistens sehr unauffällig auf dem Schwarzmarkt. In der K&A fällt mir noch ein weißes Partyzelt auf. 4-5 Leute stehen dort um Stehtische.
Was passiert in dem Zelt da vorne?
Dort kann man das Zeug kaufen.
Florian Meyer, der Leiter der K&A, steht nur ein paar Schritte von Hoshi und mir entfernt und erklärt mir nochmal, dass da in dem weißen Zelt KonsumentInnen tatsächlich untereinander dealen dürfen. Diesen sogenannten Mikrohandel in Einrichtungen gibt es sonst in dieser Form nirgendwo in Europa.
Die Alternative ist eigentlich, dass der Kleinhandel draußen stattfindet. Wenn er draußen stattfindet, dann führt das unweigerlich zu einer Sogwirkung und auch zu einer Szenenbildung im öffentlichen Raum. Und das können wir da nicht kontrollieren.
Das klingt alles irgendwie logisch. Aber nachdem ich das so kurz auf mich wirken lasse, finde ich es auch irgendwie befremdlich.
Wenn ich mir das hier so angucke, es ist, vielleicht muss man das auch noch beschreiben, es ist total ordentlich, es ist gepflegt, es scheint ein angenehmer Ort sein, um sich aufzuhalten. Man kriegt ja auch die Substanzen, die man konsumieren möchte. Ist das nicht ein Anreiz für Menschen, auch Drogen zu konsumieren?
Wir steuern das System hier auch so, dass wir eigentlich eher Anreiz setzen, eben nicht zu viel zu konsumieren. Deshalb haben wir hier auch nur 19 Konsumplätze im inhalativen Bereich, damit sie immer mindestens eine halbe Stunde Pause haben dazwischen. So. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn man das nicht hier hätte, genau dasselbe würde auch draußen stattfinden.
Diese Rundumversorgung, wie Meyer es nennt, ist am Ende ein zentraler Baustein dafür, dass es in meiner Heimatstadt kein sichtbares Drogenelend mehr gibt. Für Hoshi, den Konsumenten aus Zürich, funktioniert das Zürcher System, so wie es sich bis heute entwickelt hat, super. Ganz im Gegensatz zu meiner Wahlheimat Berlin, wo der offene Konsum immer sichtbarer wird. Deswegen bin ich so komplett geflasht von dem, was mir Florian Meyer dann erzählt.
Mindestens zweimal pro Saison im Winter gehen wir Skifahren mit zwei Gruppen jeweils.
Sie gehen Skifahren mit KonsumentInnen?
Ja, genau.
Das ist ja mega.
Ja, genau. Es ist immer ein Abenteuer, aber bisher sind immer alle wirklich gesund zurückgekommen. Genau.
Die Geschichte mit dem Skifahren erzähle ich oft weiter. Erst finde ich es einfach nur verrückt. Dann verstehe ich, was in den 90ern mit »Wir müssen dieses Elend beenden« begann, ist heute ein System, das Stabilität schafft. Und zwar so sehr, dass für vorher abgehängte Menschen Teilhabe möglich wird. Und in der Schweiz heißt das auch, einfach mal in die Berge fahren. Zürich investiert jährlich 7 Millionen Franken in die K&As. Laut Florian Meyer ist es gut angelegtes Geld. Eine etwas ältere Studie bestätigt das. Schadensminderung spart der Schweiz jährlich 350 Millionen Franken.
Klar, diese Zahlen sind schwer zu überprüfen und vieles lässt sich auch kaum beziffern. Zum Beispiel, was kostet ein Image-Schaden für den Schweizer Tourismus durch eine offene Drogenszene? Niemand weiß das genau. Aber eines zeigt sich, die Politik steht heute geschlossen hinter dieser Strategie. Von links bis rechts ist klar, diese Drogenpolitik tut der ganzen Stadt gut. In Berlin gibt es währenddessen diese Diskussion.
Drogen, Dealer, Gewalt, das sind die Probleme im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg. Der Senat möchte einen Zaun drumherum bauen.
Junge, beim Thema Zaun und Park bauen bin ich einfach nach allem, was ich über Zürich weiß, nur noch sprachlos. Um herauszufinden, wie es den Konsumierenden in Berlin geht, treffe ich mich mit Marc Seidel. Er ist Ende 50, trägt grauen Pferdeschwanz, Kapuzenpulli, blaue Bomberjacke. An seinem Gürtel hängt ein Schlüsselbund. Typ Kreuzberger Altpunk. Er hat nicht nur selbst eine lange Geschichte mit Heroin und anderen Drogen, er ist auch engagiert im Bundesverband YES, der sich für die Interessen von Konsumierenden einsetzt. Mittlerweile ist Seidel aber substituiert. Das bedeutet, er kriegt Medikamente, die das Heroin ersetzen.
Ich bin mit retardierten Morphin substituiert, wurde in Deutschland leider 10 Jahre nach der Schweiz und Österreich eingeführt. Das hätte mehr Lebensqualität bedeutet.
Um in Ruhe zu schnacken, gehen wir dann aber in einen Café.
Ich glaube, ich muss mir mal ein bisschen Zucker besorgen.
Ähnlich wie Hoshi aus Zürich kommt auch Marc sehr früh in seiner Jugend mit Heroin in Kontakt. Die ersten Entzüge macht er alleine. Das sei ultra hart gewesen. In Konsumräumen war er nie, weil sie für ihn zu spät gekommen sind. Seit 2004 gibt es sie erst in Berlin. Dort hätte er die Hilfe bekommen, die er gebraucht hätte. Als Vertreter von YES hat er aber eine ganz klare Haltung dazu.
Erstmal finde ich gut, dass es das Angebot gibt. Da wurde lange ja auch für gestritten und gekämpft. Haben wir uns ja auch lange für mit eingesetzt. Das Angebot ist halt noch nicht ausreichend.
Wichtig an dieser Stelle, es gibt sehr viele substituierte und auch konsumierende Menschen, die nicht verwahrlost irgendwo draußen ihren Stoff nehmen. Denn auch in Berlin gibt es Hilfe, die Menschen erreicht. Zürich und Berlin kann man natürlich nicht 1:1 vergleichen. Zürich ist ein Zehntel so groß und dadurch viel überschaubarer. Das macht es deutlich einfacher, KonsumentInnen zu unterstützen. Trotzdem gibt es ja auch in Berlin Konsumräume und meine Recherchen zeigen, dass sie eigentlich ganz ähnlich aufgebaut sind. Warum konsumieren trotzdem so viele Menschen im öffentlichen Raum? Gibt es Hürden, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe? Das will ich von Joanna Köhler wissen. Sie ist Pflegedienstleiterin im Konsumraum Mühlenstube im Wedding. Auch hier kann man sich, wie in Zürich, Drogen spritzen, rauchen, es gibt eine Gelegenheit, sich zu duschen, Wäsche zu waschen oder Konsumutensilien wie eine Crackpfeife zu kaufen. Und auch hier ist eine der wichtigsten Aufgaben der Konsumräume, dass niemand stirbt.
Was Sie hier auch noch sehen, sind so unsere Notfallsachen. Also wir reagieren hier auch bei Fehldosierungen. Genau, deswegen sieht man hier auch noch so ein bisschen Defibrillator, Sauerstoff, Notfallkoffer.
Wie oft werden diese Sachen benutzt?
Also ich arbeite jetzt so seit 8 Jahren hier und am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich die wirklich wöchentlich benutzt.
Mittlerweile wird hier so einmal im Monat jemandem das Leben gerettet.
Ein großer Unterschied, der mir auffällt zu Zürich, ist, es gibt keinen Ort, an dem der Mikrohandel erlaubt ist, also wo Konsumentinnen voneinander Substanzen kaufen dürfen. Wäre das etwas, was Sie sich wünschen würden?
Ja, das würde uns auf jeden Fall die Sache deutlich erleichtern. Und ich glaube auch Klientinnen, sie müssen uns einmal kurz zeigen, dass sie was haben, damit sowas halt zum Beispiel nicht im Raucherraum passiert. Ne? Das Blöde, was dann aber natürlich passiert, ist, dass es einfach draußen passiert wieder. Ne? Also das passiert in Hauseingängen, das passiert natürlich auch vor der Tür.
Warum dürfen Sie das nicht erlauben, den Mikrohandel?
Rechtsverordnung. Das ist bis jetzt einfach nur ganz, ganz klar in der Rechtsverordnung geregelt.
Diese Rechtsverordnung legt in Berlin die Regeln fest, die in den Konsumräumen gelten. Und die sind viel krasser als die in Zürich. Sie schreibt zum Beispiel vor, dass nur bestimmte Drogen konsumiert werden dürfen und dass man vor dem ersten Besuch erstmal eine sogenannte Nutzungsvereinbarung unterschreiben muss. Das ist ein Formular. So German. Ich kann mir vorstellen, dass sowas einige Menschen abschreckt.
Komm aus dem Club, war schön gewesen. Stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steig über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Stapf durch die Kotze am Kotti. Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben.
Die Landessuchtbeauftragte von Berlin, Heide Mutter, will diese Rechtsverordnung überarbeiten. Sie will zum Beispiel, dass man kein Formular mehr ausfüllen muss, bevor man das erste Mal im Konsumraum konsumiert und dass es mehr Orte gibt, an denen man überhaupt konsumieren darf. Sie kann das alles vorschlagen, aber nicht alleine entscheiden. Dasselbe gilt, wenn es um die Tolerierung des Mikrohandels geht.
Können Sie sich das auch vorstellen für Berlin?
Das ist auch keine ganz einfach zu beantwortende Frage, weil das ja voraussetzt eine Definition, was ist Mikrohandel und wo sind die Grenzen des Mikrohandels. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte jetzt nicht spontan sagen, ja oder nein, aber ich weiß, dass auch das ein Punkt ist, den man beleuchten muss.
Mir ist das ehrlich gesagt zu unkonkret. Gerade beim Thema Mikrohandel, bei dem alle, die irgendwas mit Konsumräumen oder KonsumentInnen zu tun haben, sagen, dass es hilfreich wäre. Und wir sehen in Zürich, dass es funktioniert. Am Cottbusser Tor in Kreuzberg. Es riecht nach einer Mischung aus Abgasen, bepissten Hausecken und Döner. Neben Imbissbuden und Spätis gibt es hier auch eine Anlaufstelle für alle, die in Sicherheit harte Drogen konsumieren wollen.
Es gibt ja jetzt hier um die Ecke in der Reichenberger Straße einen Drogenkonsumraum.
Kurze Erinnerung. In Zürich haben die K&As 365 Tage im Jahr von morgens früh bis abends spät geöffnet. Mir liegen aber auch die Zahlen der Öffnungstage aller Konsumräume in Berlin aus dem Jahr 2023 vor. Und siehe da, keiner hatte an allen geplanten Tagen geöffnet. Oft sind sie sogar Wochen oder Monate geschlossen gewesen.
Das ist einer der Konsumräume in unserer Stadt, einer von 5 stationären, die 7 Tage die Woche geöffnet haben. Aber genau der, zu dem wir jetzt hingehen, der war zum Beispiel 2023 5 Monate komplett geschlossen. Wie kann so etwas sein?
Das ist darauf zurückzuführen, dass diese Immobilie, die hier zur Verfügung steht, in keinem sehr guten Zustand ist. Und das bedeutet, dass öfter Wasserschäden sind, dass es Befall von Tieren gibt.
Okay, also wo genau sollen KonsumentInnen hin, wenn Konsumräume so oft geschlossen sind? Ist doch klar, dass dann die Straße oder ein U-Bahnhof Optionen sind. Für mich eine krasse Erkenntnis. Die sozialen Träger der Konsumräume sagen mir im Nachhinein, es gab viele Probleme mit den Immobilien, sie seien aber froh, dass sie überhaupt Räume haben. Und 2024 sei es schon besser gewesen mit den Öffnungszeiten. Zahlen dazu gibt es aber noch nicht. Monatelang habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Die Begegnungen mit Hoshi und Marc Seidel haben mir gezeigt, wie viele Vorurteile ich selbst hatte. Wenn ich heute an Konsumierenden in U-Bahnhöfen vorbeigehe, weiß ich, die tun das nicht hier, weil es ihnen egal ist, wo sie es tun. Dahinter steckt eine Not, ein Suchtdruck und manchmal haben sie auch einfach keine andere Möglichkeit. Außerdem, Berlins Suchthilfe ist so krass reguliert, dass sie zu wenig mit der Lebensrealität der Abhängigen zu tun hat. Das habe ich im Konsumraum im Wedding erlebt, wo Joanna Köhler Menschen wegen bürokratischer Vorschriften wegschicken muss. In Zürich wird in den K&As viel pragmatischer vorgegangen, nach dem Prinzip, was hilft, hilft. Für Marc Seidel, den Substituierten aus Berlin, ist klar, dass die Situation in Berlin nur besser werden kann, wenn man aufhört, Konsumierende zu stigmatisieren.
Unser Spruch ist halt irgendwie, auch Drogengebrauchende haben ein Recht auf Menschenwürde und müssen sich dies nicht erst durch angepasstes Verhalten oder Abstinenz erwerben. Das hat mich auch zu Yes gebracht. Als ich das gesehen hatte, das hat mich gleich überzeugt.
Für ihn geht es darum, dass Sucht als Krankheit anerkannt wird, wie jede andere schwere Erkrankung, bei der der Staat nicht einfach wegsieht. Die Überarbeitung der Rechtsverordnung für Konsumräume könnte ein erster Schritt sein, damit es KonsumentInnen in Berlin besser geht und sich das Drogenelend der 90er in Zürich hier nicht wiederholt.
Eine Reportage von Helena Dehler. Hier geht's jetzt weiter mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der B101 Bad Liebenwerder Richtung Trebbin. Zwischen Hohenahlsdorf und Jüterbock eine Ölspur auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring. Zwischen Großkreuz und Lees in beiden Richtungen Stau an einer Baustelle. Hier 10 Minuten plus. B5 Berlin Richtung Nauen. Zwischen Dahlgut-Döberitz und Elstal gibt es Stau an einer Baustelle. 10 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin 100 Richtung Wedding. Wegen Brückenarbeiten am Dreieckfunkturm wird der Verkehr bis zum Spandauerdamm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Ab Schmargendorf brauchen Sie etwa 10 Minuten länger. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung erreichen heute ihren Höhepunkt. Bundesweit sind mehr als 110 Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Vom Netzwerk Friedenskooperative hieß es, in diesem Jahr richte man sich vor allem an die neue Regierung. Deutschland müsse friedensfähig werden, nicht kriegstüchtig. In Berlin zieht der Ostermarsch durch Kreuzberg. Am Nachmittag sind auch Aktionen in Brandenburg an der Havel und in Strausberg geplant. Die USA erhöhen den Druck auf die Ukraine und Russland bei der Suche nach einer Friedenslösung. Präsident Trump fordert, dass sich beide Seiten schnell auf ein Ende der Kämpfe verständigen. Rainer Glitz.
Gleichzeitig drohte er damit, dass sich die USA aus den Bemühungen um ein Ende des Krieges zurückziehen könnten. Für alle Beteiligten sehe er aber eine wirklich gute Chance, einen Deal zu erreichen, so Trump weiter. Ob er die Unterstützung für die Ukraine beenden würde, ließ er offen. Es gehe ihm darum, dass der Krieg beendet werde.
SPD-Chef Klingbeil hat Steuererhöhungen in den kommenden Jahren nicht kategorisch ausgeschlossen. Den Funke-Zeitungen sagte er, oberstes Ziel sei, Deutschland und Europa stark zu machen. Andreas Gerlach.
Klingbeil betont, in turbulenten Zeiten könne man nichts grundsätzlich ausschließen. Für ein starkes Deutschland und auch ein starkes Europa müsse die geplante schwarz-rote Bundesregierung die entsprechenden Gelder haben. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD sind zwar keine Steuererhöhungen vorgesehen, ausgeschlossen sind sie aber auch nicht.
Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels Radke warnt vor einem Missbrauch bei der geplanten flexiblen Arbeitszeit. Nach Plänen von Union und SPD soll die tägliche Höchstarbeitszeit abgeschafft und durch eine wöchentliche ersetzt werden. Dem Tagesspiegel sagte Radke, Mitarbeitern dürfe kein 12-Stunden-Tag abverlangt werden, wenn dies gegen ihren Willen geschehe. Grundsätzlich halte er das Vorhaben aber für sinnvoll. Der Gewerkschaftsbund DGB lehnt die Pläne hingegen ab. Der oberste Gerichtshof der USA hat die Abschiebung angeblicher venezolanischer Bandenmitglieder durch die US-Regierung ausgesetzt. Präsident Trump hatte sich auf ein Gesetz aus dem 18. Jahrhundert bezogen, um die Migranten nach Südamerika abzuschieben. Menschenrechtsanwälte hatten einen Eilantrag gestellt, um die